Orchamol, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Same procedure. Das
fällt mir immer schwer.
Der Michael ist ein Georg und es freut mich ganz besonders, dass der Georg auch heute wieder Zeit gefunden hat. Das heißt, Georg Körfgen, Leiter des Ressorts Region und Bayern der Nürnberger Nachrichten, heute mit mir im Podcast. Aber nicht nur wir beide sind in dem Podcast, sondern wir haben einen wunderbaren Besuch bekommen, nämlich einer Oberbürgermeisterin, wenn ich mich recht erinnere, die erste Oberbürgermeisterin, die diesen Podcast besucht. Wir begrüßen ganz herzlich Carda Seidel, die aus Ansbach zu uns gekommen ist. Herzlich willkommen.
Ja, freue mich sehr, bei Ihnen zu sein.
Hallo. Ja, Frau Seidel hat auch gleich die Erfahrung mit dem öffentlichen Personennahverkehr machen können. Sie kommt nämlich mit der S-Bahn hier angefahren und diese S-Bahn fuhr nicht unbedingt so, wie Sie sich das vorgestellt haben.
Naja, sie ist ein bisschen langsamer gewesen, als ich mir vorgestellt habe. Dafür war ich ein bisschen schneller zu Fuß.
Es schneit ja auch. Da fährt die S-Bahn langsamer.
Genau. Dafür kann man ein bisschen schneller hier über den Bahnhofsplatz hierher huscheln. Also ja, Sie sind Anhängerin des öffentlichen Personennahverkehrs. Nicht nur das, Ihre Vita zeigt nämlich schon auf, dass Sie sich schon lange, lange Zeit mit Umweltthemen befassen. Darüber werden wir reden. Wir werden natürlich auch über Ihre politische Karriere reden, die aus meiner Sicht zumindest relativ ungewöhnlich auch ist oder zumindest für ein paar Überraschungen auch gesorgt hat in Ansbach. Aber ich muss vorher noch ein bisschen Geld verdienen für unser Verlagshaus. Deshalb kommt jetzt ein kleiner Werbeblock und danach sprechen wir über all diese interessanten Dinge, die es in Ansbach eben zu besprechen gibt. Ja, aber es geht erstmal darum, dass dieser Podcast, horch einmal, präsentiert wird von Tushu. Tushu ist die Webseitenlösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Verlassen Sie sich mit Tushu auf die schnelle und professionelle Umsetzung Ihres Online-Auftritts. Preiswert, aus der Region, für die Region. Mehr dazu auf tushu.de. Das heißt touju.de. Ja, das war's auch schon mit dem Werbeblock. Und wir kehren genau dahin zurück, wo ich jetzt vorhin geendet habe, nämlich bei Ihrer Vita. Sie sind als knapp 30-jährige Frau, glaube ich, Leiterin der Nürnberger Müllabfuhr geworden. Damit beginnt es ja schon mal. Eine Frau an der Spitze eines wohl wahrscheinlich eher männerdominierten Bereichs. Wie kommt man zur Nürnberger Müllabfuhr?
Also ich bin nach dem Studium in die Abfallwirtschaft gekommen dann. Und insofern war ich in Anführungsstrichen schon dort und habe dort eine kleine Gruppe geleitet mit 7 Leuten. Und wir haben damals diese ganzen Trennsysteme aufgebaut, die Sie heute kennen. Und dann habe ich eben den Betrieb der Müllabfuhr dazu bekommen.
Aber Sie sind nicht für den gelben Sack verantwortlich?
Für den gelben Sack sind wir nicht verantwortlich, aber wir mussten natürlich damit umgehen.
Okay. Und Trennsystem heißt eben Bioabfall?
Alles, was Sie heute an Mülltrennung kennen, das haben wir damals aufgebaut. Ich erinnere mich noch an interessante Informationsstände in den einzelnen Stadtteilen, als wir Papiertonnen aufgestellt haben, als wir Biotonnen aufgestellt haben und so weiter.
War bestimmt eine spannende Zeit. Sie sind ja auch bei verschiedenen Umweltreferenten, waren Sie dann in der Stabsstelle jeweils tätig, habe ich gelesen. Und dann ging es aber zum dritten Bürgermeister. Also Umweltreferenten waren ja damals vermutlich schon von den Grünen eher, SPD, CSU. Oh, die CSU hatte das Umweltreferat in Nürnberg. Ich lerne etwas dazu. Sie sind dann weiterhin sozusagen der CSU treu geblieben, obwohl sie parteilos sind, nämlich der dritte Bürgermeister Clemens Xell. Das war dann Ihre Referentenstelle zuletzt.
Ja, da konnte ich aber nichts dafür. Sondern ich war ja persönliche Referentin und Stabsleiterin für den Herrn Webersinn, also den Umweltreferenten. Und das Umweltreferat wurde ja dann dem dritten Bürgermeister zugeschlagen. Und insofern kam ich dann wiederum zum dritten Bürgermeister und habe für ihn dann weiter diese Funktionen übernommen.
Und wenn man sich das so anschaut, ist ja eigentlich schon eine ziemliche Karriere innerhalb der Verwaltung und dann, und Sie sind gebürtige Nürnbergerin, glaube ich.
Ich bin gebürtige Nürnbergerin und habe 44 Jahre in Nürnberg gelebt. Genau. Und wollte auch nie in die Politik.
Okay.
Das hat ja gut geklappt.
Das hat total super geklappt. Aber mir wurden da irgendwie die Gründe genommen, warum ich nicht in die Politik wollte. Ich habe immer gesagt, ich will zu keiner Partei.
Okay. Aber wie kommen, also das müssen Sie jetzt wirklich unseren Zuhörern und auch uns erklären, wie kommt man dazu, von so einer relativ hohen Position nach Ansbach zu gehen, als Parteilose nominiert zu werden von doch eher kleineren Parteien und sich diesen Tort anzutun?
Also zum einen habe ich immer so in mir so diese Wahrheit gehabt, wo ich gesagt habe, ich weiß noch nicht, was ich werden will, wenn ich groß bin. Also ich war immer offen gegenüber neuen Positionen oder auch gegenüber ganz neuen Dingen, die ich anfangen kann. Ja, und dann saß ich irgendwann mal in meinem Büro in Nürnberg beim Umweltbürgermeister und mich hat also eine fremde Person angerufen und hat so nach einiger Vorrede, wo ich mir schon gedacht habe, was will er denn eigentlich von mir? Und ich gesagt, ja, könnten Sie sich vorstellen, in Ansbach Oberbürgermeisterin zu werden? Die kleinen Gruppierungen suchen Kandidaten. Mhm. Dann habe ich erst gedacht, naja, es ist kurz nach dem 1. April und ich hatte einen Kollegen recht heftig in den April geschickt und er war noch nie besonders schnell. Dann habe ich also versucht, das Ganze zu verifizieren und habe dann festgestellt, tatsächlich, es ist so, in Ansbach suchen die kleinen Gruppierungen einen Kandidaten für das Bürgermeisteramt. Ja, und dann habe ich dort sozusagen, wenn Sie so wollen, Vorstellungsgespräche gemacht bei den Gruppierungen. Das nannte sich Findungsrunden. Und dann wurde ich als Kandidatin gefunden.
Zusammen mit anderen Kandidaten?
Nee, nicht zusammen
aber mit nicht anderen zusammen, Kandidaten, aber
sondern
gleichzeitig,
wie so ein Vorstellungsgespräch.
Aber man hatte auch andere Kandidaten.
Es gab, gehe ich davon aus, auch andere Kandidaten, die habe ich nicht kennengelernt. Und dann habe ich mich halt da vorgestellt und habe halt so aus meiner Vita erzählt und was meine Vorstellungen sind und dass ich auf jeden Fall parteilos bleiben möchte. Ja, und dann haben mich drei Gruppierungen unterstützt und ich habe mich ganz lange auf meine ersten Kontakte in Ansbach vorbereitet. Ich glaube, ich habe 4 oder 5 Monate alles gelesen und mir besorgt, was ich irgendwie an Informationen kriegen konnte, denn die Informationen Nürnberg, Ansbach, da ist ja nicht so die unbedingte Verbindung da.
War da nicht Ihre erste Frage, wie kommen Sie auf mich?
Das habe ich schon gefragt, aber das ist mir nicht so wirklich beantwortet worden. Da kam die Antwort, wir haben viel Positives über Sie gehört, gerade so im Umweltbereich. Und Sie haben ja die Müllabfuhr da entsprechend umorganisiert und dafür gesorgt, dass die leistungsfähig geworden ist und in öffentlicher Hand geblieben ist. Und das andere waren wohl meine Themen im Umwelt- und Klimabereich, weil da war ich recht aktiv.
Aber das ist ja durch und durch unüblich. Sie haben ja selbst gesagt, Sie haben sich dann sehr in Ansbach eingelesen. Es gehört ja Herzblut dazu, würde ich jetzt mal sagen. Also dieses, genau wie eine Lokalredaktion, die zu leiten. Man muss so ein bisschen vor Ort sich auskennen, man muss so ein bisschen, wie man heutzutage sagt, die DNA der Stadt in sich haben. Kann man sich das offensichtlich aneignen oder wie war der Prozess?
Ne, ich habe mir zum einen habe ich mir natürlich die Stadt angeschaut, habe mit vielen Menschen geredet und habe also auch das Gefühl gekriegt, das ist was, das wird mich wirklich interessieren, da kann ich wirklich Leidenschaft reinlegen, auch wirklich nah am Bürger Politik zu machen und zu schauen, was brauchen die, was haben die für Bedürfnisse und dann zu schauen, wie man das eben in Maßnahmen, Projekte umsetzt. Und ich habe schon immer gerne Dinge in Gang gebracht und das waren so die Auslöser.
Jetzt kann man vielleicht sagen, Sie sind ja eigentlich eine Mutmacherin für aussichtslose Kandidaturen, weil jetzt müssen wir ins Jahr 2008 zurückgehen. weil ich glaube, es wissen auch die wenigsten unserer Zuhörer, also die drei Parteien, die Sie aufgestellt haben, waren die ÖDP, die Bürgerinitiative Ansbacher Parteiloser, BAP und die Freien Wähler. Außer der BAP, glaube ich, beide anderen Parteien spielen, haben damals zumindest im Stadtrat noch nicht die ganz große Rolle gespielt. Die BAP waren, glaube ich, relativ stark. Egal, aber es sind drei kleine Parteien und ihr Gegner war unter anderem ein gewisser Ralf Felber, der damals 18 Jahre lang als Oberbürgermeister schon amtiert hat. Zwar bei der SPD, aber 18 Jahre lang Stadtoberhaupt. Und jetzt kommt eigentlich das ganz Spannende, sie kamen in die Stichwahl. Und in dieser Stichwahl gegen Ralf Felber hat die CSU und die SPD, die haben gemeinsam Ralf Felber unterstützt. Und sie waren mit ihren kleinen Parteien sozusagen am Start und gewinnen mit 67% der Stimmen diese Stichwahl. Wie macht man das?
Also zum einen ist es so gewesen, dass mich schon immer große Aufgaben gereizt haben. Und ich habe, wie gesagt, ganz viel mit den Menschen geredet vor Ort. Ich habe mit allen möglichen Personen in Schlüsselfunktionen gesprochen und habe wirklich das Ganze überwiegend über den persönlichen Kontakt gemacht. Das geht in einer Stadt dieser Größenordnung noch. In Nürnberg wäre das unmöglich. Und und dann ist es eben, hat es eben so funktioniert, wie Sie das aus dem weiteren Verlauf kennen.
Das haben Sie jetzt ganz nett gesagt, mit vielen persönlichen Kontakten. Ansbach hat 40.000 Einwohner. Können Sie auch nicht mit jedem geredet haben. Also da muss ja auch was anderes gewesen sein in der Stadt. Sonst bekommt man keine 67% gegen die zwei, in Anführungsstrichen, Platzhirsche.
Also in der Presse hatte ich keine Resonanz. Das kann es nicht gewesen sein.
Aber wir waren es aber nicht.
nee, also es war tatsächlich so, ich habe eine ganze Reihe von Wahlveranstaltungen gemacht, mich überall vorgestellt. Die waren am Anfang, glaube ich, ziemlich gruselig, weil ich keine Ahnung hatte, wie man sowas macht. Und zum Schluss hin waren die also super, super, super besucht. Die letzte Wahlveranstaltung, da saßen in einem Raum, wo so 50, 60 Leute reingehen, so 100, 120 Leute sich gegenseitig auf dem Schoß. Ja. Und dann muss man immer denken, dass hinter diesen Personen ja wiederum, was weiß ich, eine Familie steht, bekannte Verwandte und so weiter. Natürlich. Und wie gesagt, ich habe auch in den Schlüsselfunktionen mit den Personen gesprochen, da hast du auch wieder die Multiplikation. Also das ging schon viel über die Kommunikation und dann kommt natürlich ein Effekt hinzu, das ist vollkommen klar, wenn ein Oberbürgermeister sehr lange im Amt ist. Dann ist auch sicherlich das Interesse an was Neuem durchaus in einem Teil der Bevölkerung da. Und ich habe ja Ralf Falber nicht erlebt und er hat auch viele tolle Sachen gemacht, aber zum Schluss hat er wohl nicht mehr so kommuniziert oder den Kontakt.
Das bedeutet aber dann auch die Wahl, ja, die erste Sensation, aber jetzt beginnt das Alltagsgeschäft danach sozusagen als Oberbürgermeisterin einem Stadtrat vorzustehen, der von den Mehrheiten her, die mussten sich dann jedes Mal neu suchen. Sie hatten ja mit ihren Parteien, die sie unterstützt haben, oder die Verbände, die sie unterstützt haben, die politischen Vereinigungen, die hatten ja keine Mehrheit im Stadtrat. Wie kriegt man das hin? Weil das ist ja auch in Ansbach, Kollege hat es ja gerade gesagt, der Georg, dass mit 40.000 Einwohnern, wir bewegen uns jetzt schon so in Richtung Fraktionen, die sich abstimmen, die versuchen, ihre Meinungen durchzudrücken. Und Sie haben auch nur eine Stimme. Ich glaube, Sie haben 40 Stadträte.
40 Stadträte. Mhm. Also bloß eine Stimme. Person, also 41 sind es im Stadtrat. Ja, das erfordert natürlich ganz viel Kommunikation. Man muss die Themen inhaltlich sehr gut vorbereiten. Aber das war ich gewohnt aus meiner vorhergehenden beruflichen Laufbahn heraus und muss halt überzeugen.
Und ich sag's mal andersrum, die CSU und die SPD waren ja sicherlich not amused über dieses Ergebnis. Das heißt, da geht ja erstmal Wundenlecken los und dann hat man jetzt eine neue Oberbürgermeisterin, mit der man vielleicht wirklich nicht gerechnet hat und der will man ja vielleicht auch mal ins Reinwürgen.
Ja, das ist hier und da ist es natürlich irgendwie recht turbulent. Das kann man nicht leugnen. Und am Anfang hatte man auch so den Eindruck, dass die großen Parteien das für ein merkwürdiges Versehen gehalten haben, dass eine parteilose Oberbürgermeisterin da gewählt worden ist. Bei der zweiten Wiederwahl hat es auch nicht so sehr gefallen, sondern da war es dann auch so, dass man sich wohl gedacht hat, naja, das ist jetzt auch nicht schön, dass das wieder dass diese Wahl wieder so ausgegangen ist. Ja, natürlich ist es so, aber ich bin gewohnt, mit in kontroversen Themen zu kommunizieren und auch Meinungen zusammenzubringen. Und wenn Sie sich anschauen, wie viele einstimmige Entscheidungen wir haben und wie viele mit großer Mehrheit, dann kann man sagen, ja, also das kann man trotzdem schaffen. Und das ist halt echt Demokratie. Jedes Mal halt wirklich um die Mehrheit ringen für die möglichst beste Entscheidung in der Sache und für die Bürger.
Sind Sie vor 12 Jahren dann von Nürnberg in die Ansbacher Altstadt gezogen? Es gibt zurzeit eine Berufsgruppe, die stellt sich den Umzug nach Ansbach als blanken Horror vor. Es sind also, wo wird kolportiert von höchster Stelle, sind Richter, Anwälte, die nicht gern von München nach Ansbach fahren wollen. Ich spreche an den Umzug des Verwaltungsgerichtshofes im Rahmen der zweiten Behördenverlagerung. Wie nehmen Sie das wahr? Das kann ja in Ansbach nicht gut ankommen, dieses Provinzbashing, was da gerade von manchen Stellen betrieben wird.
Also um es mal kurz zusammenzufassen, man kann auch als Jurist aus München sehr gut in Ansbach überleben. Komme ja, wie gesagt, aus Nürnberg und ich kann nur sagen, also mir ist Ansbach sehr, sehr ans Herz gewachsen, meinem Mann auch. Und es ist ringsrum ein wirklich dickes Plus an Lebensqualität gewesen, der Umzug nach Ansbach.
Wir sind ja beide, die mit denen Sie reden, auch Kleinstädter. Insofern müssen Sie uns wenig überzeugen. Es steckt ja durchaus ein Argument dahinter, zum Beispiel jetzt von der Münchner Rechtsanwaltskammer, die sagen, es haben sich viele Fachanwälte rund um den Gerichtshof angesiedelt. die müssen jetzt relativ weit fahren. Ist an der ganzen Kritik auch ein Kern, den man auch als Ansbacher nachvollziehen kann?
Also was ich nachvollziehen kann, ist natürlich, dass wenn Richter des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs dort mit ihrer Familie und mit ihrem ganzen Lebensumfeld schon, was weiß ich, ein, zwei Jahrzehnte leben, dann kann ich verstehen, dass es denen nicht so einfach fällt, dass jetzt plötzlich dann ihre Arbeitsstelle nach Ansbach verlegt werden soll. Aber das ist ja nicht so, dass die Richter und das Personal dieses Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs nur aus München und Umgebung kommt, sondern es gibt ja viele, die da auch hinpendeln müssen. Jetzt müssten dann halt die anderen pendeln. Und ansonsten, wenn man unsere Lebensqualität vor Ort in Ansbach anschaut, dann denke ich, ist es gerade für Leute, die sich halt auch ein eigenes Haus oder eine Wohnung oder was leisten wollen, dann hat man bei uns sicherlich ein anderes Preisverhältnis als in München. Also das kann man sich auch gut leisten und wir haben wirklich ringsrum eine hohe Lebensqualität. Was die ganzen kulturellen, sportlichen Freizeitangebote angeht, das ist eine unglaubliche Vielfalt und wir haben ganz viel in unserer, ja, jetzt fast 42.000 Einwohnerstadt, was sonst nur wesentlich größere Städte haben, weil wir ja so eine zentrale Funktion als Oberzentrum haben.
Sie haben ein Theater zum Beispiel.
Ne? Wir haben ein eigenes Theater, ja, und viele andere Dinge. Wie gesagt, wenn Sie sich unser Aufgabenportfolio anschauen, das, was wir bieten, und Sie legen das neben einer 100.000 Einwohnerstadt, dann haben wir im Endeffekt da auch die gleichen Angebote, obwohl wir ein wenig kleiner sind.
Jetzt frage ich die Oberbürgermeisterin, die nah dran ist. Wird der Umzug kommen, trotz der Widerstände? Haben Sie Kontakt zur Staatskanzlei?
Ich bin immer ein Optimist und glaube dran, dass der Umzug kommt. Denn ich denke so, diese Widerstände oder vielleicht auch, ja, wie das Ganze halt auch formuliert worden ist, das weckt eher so den fränkischen Widerstand. Und,
Sie spielen an auf den Brief aus Leipzig.
Ich spiele an auf den Brief aus Leipzig oder auch auf andere Äußerungen. Und da, denke ich, reagiert auch die fränkische Seele schon drauf. Und unser Ministerpräsident ist ja ein Franke. Insofern gehe ich mal davon aus, dass er sich davon nicht beeindrucken
lässt. Also das heißt, jetzt werden wir pelzig.
Genau.
Aber das haben Sie gesagt. Ja, aber ich würde charmander ausdrücken.
Aber das meinen Sie.
Helft unseren Zuhörern noch auf die Sprünge. In welchen Brief geht's? Weil Leipzig an sich hilft jetzt noch nicht weiter.
Vom Bundesverwaltungsgerichtshof, der Präsident hat geschrieben, es wäre das großstädtische Umfeld, ich formuliere es jetzt frei, das korrigieren Sie mich, Frau Seidel, das großstädtische Umfeld wäre unbedingt notwendig, um das bisher gewohnte Niveau an der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu wahren. Habe ich das richtig? So war der Tenor.
So ähnlich war der Tenor vom Professor Dr. Dr. H.C. Rennert.
Höre ich da Ironie raus bei dem Aufzählung der
Doktor? Nein, ich habe ihn ganz herzlich nach Ansbach eingeladen, habe ihm auch eine persönliche Stadtführung angeboten. Er hat das leider abgelehnt, aber gut, er muss ja auch nicht umziehen, sondern es soll der Bayerische Verwaltungsgerichtshof umziehen.
Und während der nicht umziehen will, weil Ansbach scheinbar nicht gut genug ist, haben Sie ja andere Gäste in der Stadt, die sehr, sehr gerne bleiben und da sind, aber die nicht immer für Wohlbefinden sorgen. Das ist die US Army, die ja im Urlaßgebiet ein komplett neues Wohngebiet, neue Flächen bebaut hat und umgesetzt hat, sind aus der Innenstadt raus, was wiederum, denke ich, ein Vorteil für die Stadt war. Aber was ich sehr überraschend fand, die Stadt Ansbach hat schon 2009 einen einstimmigen Stadtratsbeschluss gefasst, um sich gegen den Hubschrauberlärm zur Wehr zu setzen und gegen die Flüge, die bis zum Teil bis 2 Uhr nachts dauern. Das ist auch wieder so eine politische Geschichte in einem so bunten Stadtrat. Wie kriegt man das hin, einen einstimmigen Beschluss, weil ja auch dieses Verhältnis zu den US-Amerikanern, für die einen ist es ein riesen Wirtschaftsfaktor, es ist, man will auch den Amerikanern da nichts Böses sozusagen, andererseits die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger, die von dem Lärm geplagt sind. Wie bekommt man so eine Mehrheit hin und was hat es eigentlich dann in der weiteren Folge für Ansbach bedeutet?
Also ich denke, in einem Punkt sind wir uns alle einig im Stadtrat, dass wir nämlich die Belastung für die Bürger so gering wie möglich halten wollen. Das ist der gemeinsame Tenor, der gemeinsame Gedanke, der da dahinter steht. Es sind in unserem Stadtgebiet 5 bis 1.000 Einwohner von dem Lärm auch entsprechend betroffen. Und wir haben ja im Grunde genommen als Kommune eigentlich keinen Hebel, weil das ist Bundesangelegenheit. Also bleibt uns im Endeffekt nichts übrig, uns auf der einen Seite halt entsprechend politisch zu platzieren, um unseren Willen sichtbarer zu machen, den Bürger eben da zu unterstützen. Und zum anderen bin ich sozusagen, ja nicht sozusagen, sondern toujours immer dabei, dass ich jeweils mit den entsprechenden Kommandeuren, das sind ja immer wieder neue, das macht das Ganze auch nicht einfacher, mit denen immer wieder spreche und ihnen auch wieder klar mache, dass sie sich an dieses Gentleman Agreement halten sollen, was über die gesetzlichen Regelungen rausgeht, dass sie ihr Sommerflugprogramm nicht ausnutzen sollen, weil da fliegen sie ja nachts. Könnten sie ja nachts bis zwei fliegen in den ganz in den starken Sommermonaten, wo es halt lange hell ist. Und dass sie halt ihre Flugrouten entsprechend so legen, dass sie möglichst wenig belasten und das ist ein ständiges Bohren und ständiges mit der US-Armee sprechen und versuchen eben hier immer wieder Verständnis zu kriegen und dafür zu sorgen, dass die von sich aus Dinge tun, die sie weder nach den gesetzlichen Regelungen noch nach NATO-Truppenstatut tun müssten.
Wie ist grundsätzlich das Verhältnis zur Armee? Manche Kommunen sind froh, wenn die Armeestandorte sie verlassen. Manche sind froh, dass sie bleiben. Das ist ja durchaus unterschiedlich, je nachdem auch ein bisschen, wie gut es der Gemeinde geht und wie weit sie expandieren will. Wie ist die Stimmung dann Ansbach?
Da ist, denke ich, das relativ gemischt. Sie haben es vorhin erwähnt, auf der einen Seite ist es natürlich ein Wirtschaftsfaktor, auf der anderen Seite ist es eine Belastung und solche Dinge wie jetzt die PFC-Belastung tragen jetzt auch nicht gerade dazu bei, dass das so sehr, sehr positiv gesehen wird. Ja. Also ja, die Stimmung ist gemischt, anders kann ich es nicht formulieren.
Jetzt haben Sie ja das Glück sozusagen, dass so ein Prozess ja eingeleitet wurde durch den Abzug der US-Army aus der Innenstadt. Also das sind ja Flächen frei geworden, was ja für eine Kommune auch ein Problem bedeuten kann. Weil was kommt dann dahin? Was passiert denn dort? Jetzt hat sich das in Ansbach ja irgendwie sehr gut gefügt. Sie sind Hochschulstandort geworden, zumindest mit jetzt einer richtig groß ausgebauten Hochschule. Kommt ja immer noch mehr dazu. Kann man sagen, dass das für Ansbach auch nochmal so ein Spin war, wo man sich in eine ganz andere Richtung bewegt hat, wo man vorher aus geübten Strukturen ausbrechen konnte und sagen, Leute, da tut sich jetzt wirklich was, sodass wir auch ein Verzicht auf die US-Armee oder ein Abzug der US-Armee würde uns gar nicht mehr hart treffen.
Also Konversionsflächen sind natürlich auch immer eine Chance für eine Stadt, um was zu entwickeln. Die Chance, die haben meine Vorgänger entsprechend genutzt. Ja, und die Hochschule, das war natürlich eine sehr, sehr gute Entwicklung für die Stadt. Die hat ja ganz klein angefangen, 85 oder 86 Studierenden. Heute sind es über 3000. Gerade wächst sie weiter, kriegt neue Professorenstellen. Und soll also im ersten Step 600 neue Studierende kriegen und dann sind irgendwie die 5000 auch irgendwann angestrebt. Und wir arbeiten immer noch an einem zweiten Campus, übrigens auf dem ehemaligen Gelände der Barton Barracks. Und das soll ja angeblich 2021, 2022 freigegeben werden. Und da versuchen wir schon an allen Stellen zu bohren, dass da möglichst ein zweiter Campus für die Hochschule für digitale Medien entstehen soll.
Was ja für uns auch sehr gut ist, weil wir mit Ansbach jetzt schon gut zusammenarbeiten und wir durchaus Interesse dran haben. Was
viele Kollegen und Kolleginnen, die in Ansbach ausgebildet wurden. Ja.
Genau.
Hätte man sich vor 20 Jahren nicht gedacht.
Haben wir ja auch einen tollen Schwerpunkt in Ansbach, das Stichwort Medien. Und das jetzt, wie gesagt, nochmal ergänzt um diese ganzen digitalen weiteren Themen. Das bringt uns viel und es passt auch recht gut dazu, dass wir vorhaben, dass wir Ansbach in den nächsten Jahren zum digitalen Zentrum für die Region entwickeln. Da kommt jetzt ein digitales Gründerzentrum, was wir auf die Beine stellen. Da passt die Entwicklung der Hochschule sehr, sehr gut dazu. Da passt die Digitalisierung der Schulen und Verwaltung dazu, wo wir im Moment das Ganze kräftig vorantreiben.
Media Lab haben Sie bekommen?
Media Lab haben wir bekommen.
Sie werden schon gut bedient aus München.
Ja, wir haben auch eine tolle Landesfinanzschule gekriegt, Finanzcampus, über 50 Millionen Euro Invest. Also man merkt auch diese Funktion als Oberzentrum, die merkt man natürlich auch an den Investitionen.
Ist jetzt das Oberzentrum oder die Oberbürgermeisterin, die dafür verantwortlich ist?
Das ist Oberzentrum, ist dafür verantwortlich.
Naja, gut.
Und ansonsten ringen wir alle drum, egal aus welcher Partei, dass Ansbach entsprechend gut aufgestellt ist und dass man uns nicht vergisst, sondern eher bei uns aktiv ist
aber
und investiert.
Sie profitieren von dieser traditionell starken Stellung als Verwaltungszentrum, dass man sagt, ja, da sind die Kompetenzen, da wird noch was dazu investiert. Ne?
Das ist richtig und wir haben auch bewiesen in den letzten Jahren, dass wir auch ein sehr lebendiger und attraktiver Wirtschaftsstandort sind. Da hat sich in den letzten Jahren ganz viel getan, seitdem ich die Wirtschaftsförderung neu aufgestellt habe und in die Stadt zurückgeholt habe. Und das macht natürlich, ergänzt natürlich auch unseren Ruf in guter Weise.
Ich habe gelernt, die Bifi kommt aus Ansbach.
Aber das ist auch, glaube ich, eine sehr wechselhafte Geschichte, die dieses Unternehmen an dem Standort durchgemacht hat.
Jetzt hat es Jack Links, also insofern, aber das läuft offensichtlich gut und er investiert auch gerne in Ansbach.
Also gehen nicht wir noch
nur er hat auch eine eigene Bushaltestelle gekriegt.
Wie heißt sie?
Bifi
muss mit. Jack
Links. Da sind wir schon wieder, also wir sind die alte Generation, weil ich glaube, dieser neue Investor, da geht es mehr so um Büffelfleisch, Stückchen Rind.
Die Bifi ist schon weiter gibt's dabei.
Nach wie vor?
Das ist natürlich, aber da sind halt weitere Produkte dazugekommen. Aber für jemanden, der alles hat, was kann sich der wünschen? Und er hat sich eine Bushaltestelle gewünscht.
Gut, das ist aber der Schluss mit dem Schleichwerbungsblock.
Ja, genau. Und jetzt kommt ein abrupter Sprung, der von Fleisch jetzt vielleicht nicht so ganz passt. Aber es gibt ja noch ein Thema, das die Ansbacher und auch den Landkreis Ansbach nicht zuletzt massiv bewegt. Das ist das Klinikum Ansbach. Das macht ihnen nicht so viel Freude, glaube ich. Gibt auch immer wieder, jetzt kann man das schöne neudeutsche Wort Beef, es gibt immer wieder mal Beef zwischen der Stadt Ansbach und dem Landkreis Ansbach zu dem Thema. Wie stehen Sie dazu? Ich glaube, die Ansbacher, das ist eine Herzensangelegenheit, hochverschuldet, kommt nicht aus den Schlagzeilen raus, jetzt vielleicht im Moment ein bisschen, aber über Jahre hinweg immer wieder in den Schlagzeilen. Wie sehen Sie die Situation?
Ja, es ist ein schwieriges Thema. Also das erstens mal das Krankenhaus in Ansbach und der gesamte Krankenhausverbund, das liegt uns einfach sehr, sehr am Herzen. Denn wir sind einfach der Auffassung, dass eine Gesundheitsversorgung in kommunaler Hand Vorteile für den Patienten hat, weil man damit eben ihm das ganze Spektrum bieten kann und sich nicht nur darauf konzentrieren muss, was ist denn am lukrativsten. Also das mal vom Grundgedanken her. Ansonsten hat das Krankenhaus leider in den letzten Jahren eine Entwicklung genommen, die nicht schön war. Da muss man sagen, das war schon auch zum Teil hausgemacht von den Vorgängern des jetzigen Vorstandes in Konstellation zu der Politik. Das muss man mal ganz klar sagen. Der Zustand, der jetzt da ist, kommt nicht von irgendwo her, sondern es sind auch viele Entscheidungen getroffen worden, die einfach für das Krankenhaus schlecht waren.
Es ist ja ein Haus, wo Sie sagen, für Ansbach ganz, ganz wichtig, ist aber der Landkreis ganz massiv dabei und damit sind auch die Umlandgemeinden dabei, die ja auch Außenstellen sozusagen dieses Krankenhauses haben. Und das ist natürlich ein Riesenstreitthema, habe ich den Eindruck immer wieder. Wir haben in Rothenburg, Dinkelsbühl, Feuchtwangen, alle möchten gerne ihre Krankenhäuser erhalten, geht in der Form nicht mehr. Ansbach ist dann wiederum der Platzhirsch, aber eigentlich haben sie nicht alleine das Sagen, sondern vornehmlich ist es ja beim Landkreis angesiedelt. Macht es das so schwierig? Weil manchmal denkt man sich, die Stadt Ansbach hätte vielleicht da noch ein bisschen vehementer auftreten müssen.
Also gut, im Endeffekt muss man das Ganze jetzt, glaube ich, mal ein bisschen sortieren. Wir haben einen Krankenhausverbund, wir haben vor einigen Jahren fusioniert, aber mit dem Ziel, dass wir im Zentrum ein Schwerpunktkrankenhaus haben, was gut ausgestattet ist und dann eben im Landkreis zwei Grundversorger. So, das ist so als Ziel festgelegt und daran müssen wir uns auch orientieren. Denn wenn Sie sich im Moment anschauen, wie das Gesundheitssystem ausschaut, fördert das ja nicht gerade Krankenhausverbünde unserer Größenordnung. Das heißt, wir müssen so gut aufgestellt sein wie möglich. Und natürlich ist es so, dass die Bürgermeister, Oberbürgermeister aus dem Landkreis halt sich für ihr Krankenhaus, für ihre Themen einsetzen. Aber ich denke, es ist allen klar, dass dieser Krankenhausverbund nur funktionieren kann, wenn eben die Konstellation, die man auch festgeschrieben hat, auch entsprechend unterstützt wird durch die Maßnahmen und die Projekte, die man halt da beschließt und wo man halt auch entsprechend investiert. Das heißt nicht, dass es immer um Ansbach geht. das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern mir geht's darum, dass tatsächlich dieser Krankenhausverbund funktioniert, dass der gesundet, dass wir im Endeffekt mit einem richtig starken, gut ausgerüsteten Schwerpunkthaus, mit einer tollen ärztlichen Versorgung, einer super pflegerischen Versorgung hier die den Mittelpunkt bilden und dass die Grundversorgungshäuser entsprechend auch in ihrer Stufe entsprechend ausgestattet sind und halt die entsprechenden Leistungen für die Menschen in der Fläche einfach auch anbieten. Denn es ist ja eine riesige Fläche.
Absolut, ja. Absolut. Wir machen noch einen Sprung. Jetzt gehen wir noch zum Thema Mobilität. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, wo Sie sich ganz gut auskennen, was ich mir zumindest im Vorgespräch schon gehört, was ich da gehört habe. Mobilität deshalb, weil das auch hier in Nürnberg, wenn mit allen Oberbürgermeisterkandidaten, wo wir gesprochen haben, immer natürlich ein Riesenthema im Moment auch ist, wo man sich auch sehr unterschiedlich aufstellen kann. Aber auf dem Land ist die Situation, ich nenne es jetzt mal trotzdem Land Ansbach, sieht die Situation ein bisschen anders aus. Es gab ja auch einen Bürgerentscheid zu den Buslinien in Ansbach. Wieso Ihre Zukunftsvision in so einer Kommune, ich sage es mal für Kommunen mit 30.000 bis 50.000 Einwohnern, was haben Sie so für eine Vision? Wie kann da eigentlich öffentlicher Personennahverkehr so organisiert werden, dass es für die Menschen funktioniert, aber auch diesen Individualverkehr mit Fahrrad, mit für die Fußgänger, wir wissen das alle, Platz ist beschränkt. Wie kriegt man das hin? Wie kriegt man das in so einer kleineren Stadt auch hin?
Also gut, das schaut natürlich ein bisschen anders aus als in einer Großstadt, das ist vollkommen klar. Aber wenn man das Stichwort Umweltverbund nimmt, dann kann man sehr viel tun in der Kombination. Das heißt also, den ÖPNV so gut wie möglich ausrüsten. Wir haben jetzt gerade eine Verlängerung der Busfahrzeiten auf 20.30 Uhr beschlossen und haben da dann anschließend bis eben nachts Bedarfsverkehre, über die man sich fortbewegen kann. Und wir
also sowas wie Anrufsammeltaxi heißt das.
Anrufsammeltaxi, also genau, okay. Sowas. Das heißt also, wir decken schon die Fläche auch ab. Wir haben ja auch als Stadt schon eine sehr große Fläche im Verhältnis zu unserer Einwohnerzahl. Und wenn man, wie gesagt, den Fokus auf den Umweltverbund legt, dann sind wir auch gleichzeitig dabei, dass wir halt die Bedingungen für die Radfahrer möglichst entsprechend verbessern. Da haben wir auch in den letzten Jahren schon viel getan. Carsharing unterstützen und so weiter, halt wirklich diese einzelnen Elemente des Umweltverbundes unterstützen und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und weitere Schritte werden dann sein, dass man die einzelnen Verkehre des Umweltverbundes miteinander stärker vernetzt, Stichwort Mobilitätspunkte an neuralgischen Stellen. Und der weitere Schritt, der das Ganze dann wirklich auch besser handhabbar und bequemer macht, wird dann sein, dass man irgendwann auf sein Smartphone schaut und da gibt man ein, ich will von A nach B und dann sagt Ihnen das Smartphone, aha, da fahren Sie mit dem Bus bis dahin, dann haben Sie da einen Mobilitätspunkt, da können Sie sich zum Beispiel ein Elektrorad ausleihen und weiterfahren oder ein Carsharing-Angebot nutzen.
Aber gerade in Richtung Land wird es ja dann schwierig. Der Landkreis Ansbach ist der größte in Bayern. Da wird es dann immer weiter aufs Auto angewiesen sein. Oder sehen Sie das, je weiter man die Stadtgrenze verlässt?
Ja, also das Auto ganz wegdenken wird man es wohl nicht können, das ist richtig. Es ist auch tatsächlich so, dass wir im Moment noch dran arbeiten müssen, wie wir eben diese Grenzverkehre in Anführungsstrichen organisieren, weil ja unser Einfluss als Stadt Ansbach, der endet ja an der Stadtgrenze, aber das ist ja für die Menschen nur eine gedachte Grenze. Das heißt, das ist auch ein nächster Schritt, den wir stärker angehen müssen, dass wir halt wirklich diese Grenze auch unsichtbar in Anführungsstrichen bezüglich der Verkehrsverbindungen auch machen.
Jawohl. Ja, wir neigen uns dem Ende zu. Aber es ist natürlich schon noch eine wichtige Frage. Der 15. März steht bevor. Es wäre für Sie die dritte Amtsperiode, wenn Sie wiedergewählt werden würden. Jetzt haben Sie, wenn ich richtig gezählt habe, sechs Gegenkandidaten mit Ihnen. Sieben Kandidaten sind es insgesamt. Ist das Ausdruck der lebendigen Demokratie oder einer Unzufriedenheit mit der Oberbürgermeisterin?
Ja, wir haben schon immer relativ viele Kandidaten gehabt und ich finde, die Vielfalt ist auch nicht schlecht. Da kann der Bürger sich orientieren und kann sich das Beste raussuchen, was er denkt, was er haben möchte für die Zukunft von Ansbach. Und ich habe noch genug Ideen und genug Energie und auch wirklich die Leidenschaft, auch nochmal 6 Jahre zu machen. Wenn ich das nicht hätte, hätte ich mich nicht zur Wiederwahl gestellt. Das habe ich mir schon auch reiflich überlegt. Mhm. Aber mich haben viele Bürger schon relativ früh angesprochen und gesagt, mach es doch bitte weiter. Dann habe ich hin und her überlegt, hast du noch Ideen? Hast du noch irgendwie wirklich auch diese Energie? Denn man braucht wirklich viel Energie, gerade als parteilose Oberbürgermeisterin. Und das habe ich dann, ja, habe ich gesagt, ja, das ist so. Und habe das auch nochmal für mich wirklich auch so niedergelegt, was ich denn so alles tun will. Und ja, und ich habe mich da dann entschieden, dass ich mich wieder zur Wahl stelle und das Ganze so machen möchte, wie ich es halt auch bisher gemacht habe, nämlich mit den Bürger wirklich im Mittelpunkt, die Sache im Mittelpunkt und das Ganze halt wirklich unabhängig von Parteiinteressen, von Einzelinteressen, von Machtinteressen.
Was hätten Sie gemacht? Also Sie werden jetzt unterstützt von der ÖDP und der BAP. Also das heißt, die Freien Wähler haben, glaube ich, eine eigene Kandidatin, wenn ich das richtig gesehen habe. Was hätten Sie gemacht, wenn die CSU oder die SPD jetzt auf Sie zugekommen wäre und hätte gesagt, Mensch, so schlecht waren die letzten 6 Jahre dann doch nicht, mach's doch bei uns.
Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil wie gesagt, ich bin überzeugt, parteilos und ich bin auch nicht der Typ, der sich irgendeinem Fraktionszwang oder so etwas beugen würde, sondern ich möchte von dem, was ich tue, überzeugt sein und ja, da hätte ich mich schwer getan.
Okay, und jetzt sagen wir mal, es wird wahrscheinlich in der Stichwahl gehen. Sie gehen davon aus, dass Sie dabei sind?
Bei 7 Kandidaten ist eine Stichwahl wahrscheinlich. Und dann werden wir sehen, wie es rausläuft.
Okay, einen letzten Punkt habe ich immer noch, der muss immer gefragt werden in unserem Podcast. Sie als Nürnbergerin, wie schaut es mit dem ersten FC Nürnberg aus?
Naja, das ist ja immer so ein wechselvolles Schicksal. Und insofern muss man leidensfähig sein, wenn man den ersten FCN unterstützt. Aber zugegebenermaßen bin ich nicht so richtig ein Fußballfan.
Das ist auch eher nicht für den TSV Ansbach?
Ja, natürlich für die Ansbacher Vereine, natürlich. Aber ich bin jetzt nicht der Fußballfan so vom Herzblut her. Das ist eher mein Mann.
Okay. Alles wunderbar. Klar. Ja.
Dann ersparen Sie sich zurzeit viel.
Ja, genau. Leidensfähigkeit braucht man als Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin auch auf jeden Fall. Das ist sozusagen das verbindende Glied mit dem ersten FC Nürnberg. Ja, wir sagen vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wie gesagt, mit der S-Bahn rausgefahren, also vorbildlich sozusagen, auch beim Testen der Mobilität, wie es denn so ist mit dem Hin- und Herfahren zwischen Nürnberg und Ansbach. Aber es funktioniert wunderbar. Vielen Dank. Wir hören wahrscheinlich vielleicht irgendwann mal nach dem 15. März nochmal voneinander, wenn es über Ansbach wieder Gutes oder auch weniger Gutes zu berichten gibt. Vielen Dank nochmal.
Okay, Dankeschön.
Danke Ihnen.
Gute Heimfahrt.
Dankeschön.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.